Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Stefan Heinlein und allen wichtigen Informationen und Berichten des heutigen Tages. Willkommen zu dieser Sendung. Die Vorbereitungen laufen. Ein rundes Jubiläum in diesem Herbst. 30 Jahre sind vergangen seit dem Fall der Mauer. Ein Gedenkjahr, ein Freudenjahr, ein Nachdenkjahr, so hat es der Regierungssprecher heute formuliert. Eine eigens einberufene Kommission soll die anstehenden Feierlichkeiten planen, so die Entscheidung im Kabinett. Doch vielen ostdeutschen Mitbürgern ist nicht zum Feiern zumute. Sie fühlen sich auch 3 Jahrzehnte nach der Wiedervereinigung benachteiligt. Die ostdeutschen Ministerpräsidenten haben heute im Beisein der Kanzlerin ihre Klagen und Forderungen zu Papier gebracht. Ich spreche darüber gleich mit Karl Brehnke vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Außerdem der tägliche Brexit-Blick nach London und Brüssel. Und wir berichten über eine wenig positive Bilanz der Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs in Deutschland. Neudietendorf, eine kleine Ortschaft in Thüringen, war heute Schauplatz des Treffens der ostdeutschen Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Eine regelmäßige Veranstaltung, die den Blick lenken soll auf die besonderen Sorgen und Nöte im Osten. An den Kernaussagen hat sich indes in den vergangenen Jahren nur wenig geändert. Der Osten kommt zu kurz, der Westen muss den neuen Ländern weiter unter die Arme greifen. Henry Bernhard.
Mit dem Glockenschlag 15 Uhr schüttelte Angela Merkel den Ostministerpräsidenten im Garten des Tagungsortes die Hände. Der Gastgeber, der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow, weist ihr den Platz für den Fototermin.
Ich habe gesagt, die Bundeskanzlerin hat die Sonne mitgebracht.
Ja, das stimmt, ja. Ein bisschen landet und schon kam sie durch.
Ergänzt der Christdemokrat Haseloff. Das ist aber auch alles, was ich mitgebracht habe, erwidert die Kanzlerin trocken. Der Rest geht im Lachen unter. Große Geschenke können die Ministerpräsidenten der Ostländer also nicht erwarten. Gerade mal eine gute Stunde haben sie Zeit, die anstehenden Probleme anzureißen. Die Sonder- und Zusatzrenten noch aus der DDR, die die Länder jährlich mehr Geld kosten. Die Länder fordern hier eine höhere Beteiligung des Bundes, wie die CDU und SPD das auch in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart haben. Außerdem drängen sie auf eine weitere verlässliche Förderung strukturschwacher Regionen angesichts des auslaufenden Solidarpakt II und eine angemessene Beteiligung an den weniger werdenden EU-Geldern. Nach der knappen Beratungszeit treten die Kanzlerin Merkel und der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow vor die Presse. Für den linken Ramelow, der in seiner Ministerpräsidentenrolle aufgeht, ein sichtbarer Triumph. Der Raum für die Pressekonferenz heißt himmlisches Jerusalem.
Ja, ich bin sehr gerne hierher gekommen, auch an diesem wunderbaren Ort Neudietendorf. Ich lerne bei diesen Ministerpräsidentenkonferenzen der neuen Bundesländer auch immer wieder spannende Orte kennen, die so nicht aussehen, wenn es die deutsche Einheit nicht gegeben hätte.
Und ich sage ganz deutlich, im 30. Jahr der deutschen Einheit haben wir im Verständnis, dass wir stolz darauf sind, was die neuen Länder erreichen konnten und die Solidarität des Bundes. Und dass wir jetzt an einer Wegscheide stehen, bei denen wir die nächste Etappe beschreiben müssen. Und über diese nächste Etappe haben wir geredet.
Vieles, aber nicht alles Anstehende wurde besprochen. Die Frage des Braunkohleausstiegs, der mehrere Bundesländer und nicht nur den Osten betrifft, war explizit kein Thema. Angela Merkel dämpfte die Hoffnungen über den erreichten Kompromiss hinaus.
Wir müssen immer wieder darüber sprechen, welche Instrumente stehen uns zur Verfügung. Denn wenn man jetzt wegen der Braunkohleregion das Grundgesetz nochmal ändern würde, das ist nicht so ganz einfach, weil dann viele Länder betroffen sind, die sich auch fragen, was können wir in dem Zusammenhang noch tun.
Den Wunsch der Ostländer, dass sich der Bund stärker an den Sonderrentenzahlungen beteiligen möge, habe sie vernommen.
Hier ist der Wunsch der Länder sehr massiv vorgetragen worden, dass man sich eine andere Lastenteilung vorstellt. Und ich werde das in die Beratung der Bundesregierung natürlich mit einbringen.
Merkel stellte sich hinter die Forderung des Ostbeauftragten der Bundesregierung, Christian Hirte, Bundesinstitutionen nicht nur verstärkt im Osten, sondern dort auch gezielt in der Fläche und nicht nur in den Ballungszentren anzusiedeln. Angesichts der anstehenden 30. Jahrestage von Mauerfall und Wiedervereinigung warnte sie vor Euphorie.
Aber es wächst natürlich auch die Ungeduld, dass es nach wie vor strukturelle Unterschiede gibt und jeder fragt sich, ja, wie lange sollen denn diese strukturellen Unterschiede noch bestehen? Und deshalb müssen wir erstmal aufpassen, dass sie nicht größer werden.
Soweit der Bericht von Henry Bernhard. Und am Telefon begrüße ich jetzt den Ostexperten des DIW, des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Karl Brehnke. Guten Abend, Herr Brehnke.
Guten Abend.
In diesem Herbst feiern wir den 30. Jahrestag des Mauerfalls. Ist eine Sonderbehandlung der neuen Länder nach 3 Jahrzehnten noch angebracht?
Nein, ich glaube nicht. Man hat in den letzten Jahrzehnten sehr viel geschafft in den neuen Bundesländern. Wenn man sich mal die Entwicklung Revue passieren lässt. Anfang der 90er Jahre hatte man die Befürchtung, dass es in Ostdeutschland zu einer Deindustrialisierung kommen würde. Die Befürchtung war ja auch nicht unberechtigt. In weiten Teilen brach die Industrie flächendeckend zusammen. Aber man hat eben eine Reindustrialisierung geschafft. Mittlerweile ist es so, dass in Ostdeutschland je Einwohner gerechnet die Industrieleistung höher ist als in klassischen Industriestaaten wie Frankreich, Großbritannien und auch natürlich in Südeuropa. Das ist ein Punkt. Der zweite Punkt, den man berücksichtigen muss, ist, es wurde sehr viel in die Infrastruktur in den neuen Bundesländern investiert und in Teilen ist die Infrastruktur im Osten auf einen moderneren Stand als im Westen. Wo wir immer noch Probleme haben, ist, dass die Löhne geringer sind als im Westen. Und das ist zu einem großen Teil Ausdruck von Strukturproblemen. Strukturproblemen der Art, dass vielfach die Zentralen der großen Unternehmen nicht im Osten angesiedelt sind, sondern dort hat man reine Produktionsstätten angesiedelt, aber nicht die Zentralen. Und die gut bezahlten Arbeitsplätze sind weiter im Westen. Und das ist ein Problem, mit dem der Osten sich weiter herumschlagen wird. Und das löst man aber auch nicht mit bestimmten Politikmaßnahmen. Das löst man nicht mit Wirtschaftsförderung. Da muss man abwarten, dass eben, und das ist auch in den letzten Jahrzehnten so gewesen, dass ein Mittelstand wächst und aus dem Mittelstand dann mit der Zeit auch größere Unternehmen werden.
Warum weigern sich denn die Unternehmen oder viele Unternehmen, gleiche Löhne für gleiche Arbeit auch im Osten zu zahlen im Vergleich zum Westen?
Das ist ja gar nicht richtig, sondern in vielen Bereichen ist es eben so, dass durchaus gleiche Löhne für gleiche Arbeit gezahlt werden, aber die Arbeitsplatzstruktur ist eine andere. Wenn ich eben die großen Unternehmenszentralen nicht im Osten habe, dann habe ich eben andere Arbeitsplätze. Ich habe sehr viel mehr ausführende Funktionen in den neuen Bundesländern. Und was ich in den neuen Bundesländern auch habe, ich habe sehr viele kleine Unternehmen, mittelständische Unternehmen. Und mittelständische Unternehmen zahlen eben in der Regel weniger als die großen Firmen wie SAP, wie Daimler oder wie VW.
Und welche Folgen hätte denn eine Angleichung der Löhne und auch der Renten? Und da gibt es ja auch Unterschiede für die Wirtschaft in den 5 Ostländern.
Naja, wir haben ja schon eine Entwicklung, wo die Löhne immer noch, aber langsam, aber schrittweise, sukzessiv, sich an das westdeutsche Niveau annähern. Es dauert bloß sehr viel Zeit und was man im Osten jetzt beobachten kann, ist, es hat auch wieder einen gewissen Schub bei der Lohnanpassung gegeben. Das hängt damit zusammen, im Osten werden die Arbeitskräfte demografisch bedingt knapper. Das heißt, die Unternehmen dort müssen bei den Löhnen zulegen, um die Fachkräfte zu bekommen und zu halten. Und das bedeutet, dass sie auch innovativer werden müssen. Es ist also von daher die demografische Entwicklung nicht nur von Nachteil, sondern durchaus auch von Vorteil, weil die zwingt viele Unternehmen dazu, die Produktivität zu steigern und daher auch den Osten voranzubringen.
Kann man denn Unternehmen, große Konzerne zwingen, ihre zentralen und gut bezahlte Arbeitsplätze im Osten anzusiedeln? Beziehungsweise welche Anreize müsste die Politik bieten, um die Unternehmen zu bewegen, eine solche Entscheidung zu treffen?
Ja, da kann man relativ wenig machen. Es gibt in der Erfahrung aus der Vergangenheit, man hat das beispielsweise früher im isolierten Westberlin versucht, es hat nicht funktioniert, selbst mit hohen Subventionen. Das Problem ist, man kann keine Konzernzentralen verlagern, weil da sind hochqualifizierte Mitarbeiter und wenn beispielsweise dann jemand sagen würde, aus der in Stuttgart sitzt das Unternehmen, wir gehen in den Osten und kommt doch bitte mit, da wird der ein oder andere Arbeitnehmer sagen, nee, das ist ziehe ich nicht mit, sondern ich suche mir einen neuen Job. Das heißt, die Unternehmen würden Gefahr laufen, ihre Organisationen zu beschädigen.
Es wird immer wieder und auch heute darauf verwiesen, auf den Mangel von Bundesbehörden im Osten. Hat da, Herr Brinke, tatsächlich die Politik versagt? Hat man den Osten in diesem Bereich benachteiligt?
Ja, man kann natürlich die eine oder andere Bundesbehörde noch in den neuen Bundesländern ansiedeln. Das ist regionalpolitisch durchaus sinnvoll, gerade in Regionen mit wirtschaftlicher Schwäche in dünn besiedelten Gebieten kann man das ein oder andere machen, aber man muss nicht denken, dass das der große Wurf ist, um den Osten voranzubringen, sondern Man muss einfach abwarten und es tut sich immer noch was. Der Aufholprozess im Osten ist noch nicht zum Stillstand gekommen.
Sie haben es in Ihrer ersten Antwort bereits angemerkt, wenn man als Bremer Bürger oder als Bewohner des Ruhrgebiets auf die Infrastruktur im Osten blickt, kann man ja durchaus neidisch werden. Die Straßen, das Glasfasernetz etc. Ist es ganz falsch, wenn viele Westdeutsche jetzt sagen, 3 Jahrzehnte haben wir in den Osten gezahlt, viele, viele Milliarden, jetzt ist auch mal gut, jetzt sind wir mal dran. Ist das ganz falsch?
Ja, das ist nicht ganz falsch, sondern wir haben ja durchaus Probleme in Deutschland insgesamt, gerade in Westdeutschland, mit der Infrastruktur. Man sieht, dass man eben auch im internationalen Vergleich bei der modernen Technik, bei der Netzinfrastruktur weit zurückliegt. Man sieht, dass man in den alten Bundesländern bei der Verkehrsinfrastruktur, Sanierung von Brücken und Straßen zurückliegt. Hier gibt es einiges zu tun und hier muss die Politik tätig werden und mehr tätig werden als in der Vergangenheit. Überhaupt keine Frage. Und ich glaube, wir sollten uns auch nach 30 Jahren deutscher Vereinigung von dem Gedanken verabschieden, zwischen Ost und West zu trennen, sondern wir sollten mehr auf die einzelnen Probleme von bestimmten Regionen achten. Da gibt es im Osten noch einiges zu tun, da gibt es im Westen auch einiges zu tun.
Wird es höchste Zeit, aus der Sicht eines Wirtschaftsforschers, den Solidaritätszuschlag abzuschaffen?
Naja, gut, bei dem Solidaritätszuschlag, der hat ja im Grunde genommen das Label um, dass er dem Osten hilft. Aber man sieht natürlich die Steuereinnahmen nicht an, wo sie dann anschließend hinfließen. Wir haben ja auch noch eine Schaumweinsteuer, die eigentlich zur Finanzierung der kaiserlichen Marine dienen sollte. Die kaiserliche Marine gibt es schon lange nicht mehr. Und im Grunde genommen ist der Solidaritätszuschlag nur eine Steuer. Man kann natürlich überlegen, kann man darauf verzichten oder wo kann man das Geld sinnvoll ausgeben. Aber dass man eine besondere Oststeuer braucht, da ist, glaube ich, 30 Jahre nach dem Fall der Mauer die Geschichte, sollte drüber weg sein.
Im Deutschlandfunk der Ostexperte des DIW, Karl Brehnke. Wir haben das Gespräch aus Termingründen vor dieser Sendung aufgezeichnet. Zu den Grundpfeilern der Demokratie gehört der Kompromiss, vor allem dann, wenn eine Seite nicht die Mehrheit hat, um die eigene Linie durchzusetzen. Dennoch hat die britische Premierministerin lange Monate versucht, ihren Brexit-Deal gegen alle Widerstände im Parlament und in den eigenen Reihen der Regierung durchzusetzen. Nun jedoch, nach dem dreifachen Scheitern ihres Deals, ist Theresa May doch noch bereit, mit der Opposition über einen gemeinsamen Kompromiss zu verhandeln. Heute ein erstes Treffen mit Labour-Chef Corbyn und auch im Unterhaus gibt es Bewegung. Dort ging es um ein Gesetz zur Verschiebung des Brexit. Christine Heuer in London, was passiert da gerade im Parlament?
Also wir warten hier sekündlich auf das Abstimmungsergebnis zu diesem Gesetz. Das Gesetz ist heute, hatte an einem Tag 3 Lesungen. Also man muss sagen, das wird regelrecht hier durchgepeitscht durchs Parlament. Das Gesetz würde die Regierung zwingen, auf den No-Deal zu verzichten. Es verpflichtet Theresa May verbindlich, wenn es denn kommt, am 10. April beim EU-Gipfel eine Brexit-Verschiebung zu beantragen, sollte sie dort mit leeren Händen hinreisen. Das könnte dann einen sehr langen Aufschub bedeuten, immer vorausgesetzt, Brüssel genehmigt den auch. Dadurch wird der No-Deal sehr viel unwahrscheinlicher. Und Theresa May darf ihn auch nicht mehr anstreben. Also von britischer Seite aus betrachtet wäre das das Ende für den No-Deal. Aber natürlich das letzte Wort hat dann Brüssel.
Heute am Nachmittag, Frau Heuer, bereits das Treffen der Premierministerin mit dem Oppositionsführer. Was ist dabei herausgekommen? Gibt es Hoffnung auf einen gemeinsamen Kompromiss?
Die Hoffnung stirbt zuletzt. Offenbar ist nicht sehr viel herausgekommen bei diesem Treffen. Die Regierung hat hinterher erklären lassen, es sei ein konstruktives Gespräch gewesen. Man habe einen Zeitplan vereinbart. Sowas sagt man immer, wenn es schwierig ist, aber nicht aussichtslos. Aber es gibt auch schon die ersten Meldungen, die durchgestochen werden unter Berufung aus Regierungskreisen, dass es gar nicht so erfolgreich war. Eine Quelle sagt sogar, es sei nicht gut gelaufen. Und Jeremy Corbyn für Labour, der wirkte jetzt auch nicht gerade enthusiastisch nach dem Gespräch mit Theresa May. Er hat gesagt, er habe sich mehr erwartet, das Treffen sei konstruktiv gewesen, aber ergebnislos. Aber immerhin, sie sprechen weiter miteinander. Es ist nicht aller Tage Abend und zwar geht es schon morgen früh weiter.
Man spricht weiter miteinander. Gibt es denn schon Hinweise, was am Ende dabei herauskommen könnte?
Es würde, wenn die sich einigen, auf einen weichen Brexit hinauslaufen. Labour möchte in der Zollunion bleiben. Es möchte auch den Zugang zum Binnenmarkt behalten. Aber in London geht man im Moment davon aus, dass sie am ehesten die Zollunion bekommen würden. Die Mehrheit bei Labour möchte aber auch ein zweites Referendum. Das Dumme ist nur, nicht nur, dass Theresa May das ausschließt, zu dieser Mehrheit gehört auch Parteichef Corbyn nicht. Und heute hat schon der innerparteiliche Streit bei Labour darüber begonnen, ob Corbyn May gegenüber das zweite Referendum überhaupt durchsetzen will. Das zeigt, die Gespräche sind auch für Labour gefährlich. Es gibt erste Friktionen.
Vielen Dank für diese Information, Christine Heuer in London. Zu den wenigen positiven Begleiterscheinungen des zähen Brexit-Prozesses gehört die Einigkeit der 27 EU-Mitglieder im Umgang mit Großbritannien. Trotz vieler unterschiedlicher Interessen ist es London in den Verhandlungen nicht gelungen, einen Spalt in die Gemeinschaft zu treiben. Auch angesichts der aktuellen Entwicklungen bleibt man in Brüssel bislang zumindest schnurgerade auf einer Linie. Peter Kapern berichtet.
Die EU-Kommission definiert die Regeln für das Brexit-Endspiel. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Nachmittag im Europaparlament in Brüssel.
Le 12 avril.
Der 12. April ist der letztmögliche Termin für eine Zustimmung zum Austrittsvertrag. Wenn das Unterhaus bis zu diesem Tag nicht zugestimmt hat, kann es keine kurzzeitige Verschiebung des Brexits mehr geben. Genau auf diese kurzfristige Verschiebung aber hat es Theresa May abgesehen, wie sie gestern nach der 7-stündigen Kabinettsklausur in London erklärt hat. Mit seiner heutigen Ansage hat Juncker dafür also die klaren Bedingungen der EU formuliert. Juncker weiter.
Si le Royaume-Uni est en mesure d'approuver.
Wenn das Vereinigte Königreich in der Lage ist, dem Austrittsvertrag bis zum 12. April mit tragfähiger Mehrheit zuzustimmen, dann wird die EU einer Verschiebung des Austritts bis zum 22. Mai zustimmen. Damit kassierte Juncker den Beschluss des EU-Gipfels von Ende März, als die EU 27 beschlossen hatten, einen Aufschub bis Mai nur zu gewähren, wenn das Unterhaus dem Austrittsvertrag bis zum 29. März zustimmt. Juncker machte deutlich, dass die EU durchaus flexibel sei. Die politische Erklärung, die dem Austrittsvertrag angehängt ist und die zukünftige Partnerschaft zwischen der Insel und der EU 27 skizziert, könne abgeändert werden, so der Kommissionschef.
Nous sommes ouverts à tout un éventail d'options.
Wir sind offen für alle denkbaren Optionen, für ein Freihandelsabkommen, eine Zollunion bis hin zur Option des europäischen Wirtschaftsraums. Damit ist klar, wie sich Juncker einen Ausweg aus der Brexit-Sackgasse vorstellt. Corbyn und May verabreden eine Kooperation. Beim Gipfel am 10. April soll dann die politische Erklärung den gemeinsamen Zielen von May und Corbyn angepasst werden. Und am Tag danach kann das Unterhaus dem Austrittsabkommen zustimmen.
Peter Kapern für den Deutschlandfunk aus Brüssel. Fast 14.000 Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch gab es in Deutschland im abgelaufenen Jahr. So steht es in der gestern veröffentlichten Kriminalstatistik. Doch hinter dieser nüchternen Zahl stecken Einzelschicksale, über die man bislang viel zu wenig weiß. Die Opfer werden oft alleingelassen und selten ausreichend unterstützt. Eine von der Bundesregierung eingesetzte Kommission hat die Geschichten von mehr als 1.000 Opfern gesammelt und heute in einem ersten Bericht zusammengefasst. Aus Berlin, Christiane Habermals.
250 Seiten stark ist der Bilanzbericht der Kommission. Plus ein zweiter Teil, der nur persönliche Geschichten enthält. Berichte von Betroffenen, die das Leid und den Schrecken ihrer Kindheit und Jugend schildern. Und in vielem ähneln sich die Erzählungen. Immer wieder wird geschildert, wie die Opfer alleingelassen, von ihrem sozialen Umfeld im Stich gelassen werden.
Zu den Taten und das Auferlegen von Geheimhaltung durch die Täter gehört vielfach das Schweigen der anderen,
erklärt Sabine Andresen, Vorsitzende der Kommission.
Darum ist aus unserer Sicht die zentrale Frage nicht, warum sprechen Betroffene angeblich so oft so spät? Vielfach sprechen Betroffene schon als Kinder, aber sie werden nicht gehört. Die Frage muss lauten, warum schweigen andere im Umfeld so lange und so nachhaltig? In Familien, in Schulen, in Vereinen.
1.700 Betroffene haben sich bei der Kommission gemeldet. 900 wurden persönlich angehört, weitere 300 haben schriftliche Berichte eingereicht. 4 von 5 der Opfer, die sich gemeldet haben, waren weiblich. 56% der Missbrauchsfälle fand im familiären Umfeld statt. 17% erlebten als Kinder und Jugendliche sexuelle Gewalt in Institutionen wie Schulen, Kirchen, Kinderheimen, Vereinen oder Kliniken. 12% im sozialen Umfeld der Familien und 10% in organisierten kriminellen Strukturen. An den Folgen leiden die Opfer oft ein Leben lang. Viele scheitern immer wieder im Beruf, können keine Bindungen eingehen, leiden lebenslang an Krankheiten und Minderwertigkeitsgefühlen. In der DDR hatten es Betroffene noch schwerer als im Westen, Gehör zu finden, betont Christine Bergmann, frühere Bundesfamilienministerin und Mitglied der Kommission.
Es war ein absolutes No-Thema. Es war ein Politikum. Es passte nicht in die heile sozialistische Gesellschaft. Solche Dinge passierten woanders, aber eben nicht in der DDR. Und das führte natürlich auch dazu, dass auch nach 1990, auch in der telefonischen Hotline, sich Menschen nicht gemeldet haben. Das Tabu hat doch sehr nachgewirkt.
Die Konsequenzen des Berichts: Kinder und Jugendliche müssen endlich ernst genommen werden, ihre Rechte durch die Politik gestärkt werden, fordert die Kommission. Denn Missbrauch sei kein Thema der Vergangenheit. Notwendig zudem mehr und bessere Beratungsstellen und Therapieangebote. Standardlösungen der Krankenkassen reichten oft nicht aus, um den Betroffenen zu helfen. Unterstützt wurden die Forderungen der Kommission von der Bundesfamilienministerin, der Sozialdemokratin Franziska Giffey.
Wir brauchen einfach eine Arbeit, die Kinder auch stark macht, die sie stark macht, Nein zu sagen und die sie stark macht, zu wissen, wo können sie Hilfe holen. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, für den die Aufarbeitungskommission auch einen wesentlichen Grundstein legt.
Umso wichtiger sei es, dass der Auftrag der Kommission noch einmal um weitere 5 Jahre verlängert wurde. Systematisch aufzuarbeiten gibt es offenbar leider noch genug. Als nächstes auf der Agenda: sexueller Kindesmissbrauch im Sport, sexuelle Gewalt gegen Menschen mit Behinderungen sowie die Aufarbeitung der pädosexuellen Bewegung in der Berliner Alternativszene der 70er Jahre.
Christiane Habermals und nun weitere Berichte vom Tag in aller Kürze. Die Initiatoren des bayerischen Volksbegehrens Rettet die Bienen stehen kurz vor ihrem großen Ziel. Die Landesregierung in München will ihren Gesetzentwurf zum Artenschutz im Landtag annehmen. Eva Lell.
Neben Bächen und Flüssen darf künftig nicht mehr gedüngt werden in Bayern. Auf Grünlandflächen dürfen keine Pflanzenschutzmittel ausgebracht werden und Bayern setzt sich zum Ziel, dass in 11 Jahren 30% der Fläche ökologisch bewirtschaftet werden. Das sieht der Gesetzentwurf des Volksbegehrens Rettet die Bienen vor. Die bayerische Staatsregierung hat heute bekannt gegeben, sie werde den Gesetzentwurf übernehmen. Ein Volksentscheid ist damit vom Tisch. Ministerpräsident Markus Söder sprach von einem Versöhnungsgesetz.
Versöhnen heißt an der Stelle aber auch, ein großes Paket für Artenschutz und Landwirtschaft vorzuschlagen. Und zwar das, was über das hinausgeht, was das Volksbegehren gemacht hat.
Konkret werden Landwirte Geld dafür bekommen, wenn sie mehr auf den Erhalt der Artenvielfalt achten. Eine konkrete Summe stehe noch nicht fest, aber es werde ein hoher Betrag werden, so Söder. Vizeministerpräsident Hubert Aiwanger von den Freien Wählern betonte, ohne zusätzliche Ausführungsbestimmungen sei der Gesetzentwurf aus dem Volksbegehren für Landwirte nicht praktikabel.
Eltern müssen für ihre Kinder haften, wenn diese über den gemeinsamen Internetanschluss illegal ein Musikalbum auf einer Internetplattform zum Download anbieten. So eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes aus Karlsruhe, Klaus Hempel.
Im konkreten Fall hatte der Musikkonzern Universal Eltern auf Schadenersatz und Abmahnkosten in Höhe von fast 4.000 Euro verklagt. Eines ihrer Kinder hatte über ihren Internetanschluss ein Album der Sängerin Rihanna illegal zum Download angeboten. Während der Gerichtsverhandlung sagten die Eltern, sie wüssten, wer ihrer 3 Kinder dafür verantwortlich gewesen sei. Sie weigerten sich aber, den Namen zu nennen. Vor 2 Jahren entschied der Bundesgerichtshof, die Eltern müssen den Namen preisgeben. Tun sie das nicht, müssen sie selbst Schadenersatz und Abmahnkosten zahlen. Die Eltern legten Verfassungsbeschwerde ein. Begründung: die Pflicht, den Namen ihres Kindes zu nennen, verstoße gegen ihr Grundrecht auf Schutz der Familie. Das Bundesverfassungsgericht hat die Beschwerde nicht zur Entscheidung angenommen und damit zugleich das Urteil des BGH bestätigt. Zwar seien Eltern nicht verpflichtet, ein strafbares Verhalten ihrer Kinder zu offenbaren. Vom Grundgesetz geschützt seien aber auch die Eigentumsrechte des Musikkonzerns. Deshalb sei es gerechtfertigt, die Eltern als Anschlussinhaber in Haftung zu nehmen, wenn sie ihre Kinder nicht belasten wollen.
Die geplante Wahlrechtsreform zur Verkleinerung des Bundestages ist vorerst gescheitert. Ein erstes Treffen der zuständigen Arbeitsgruppe endete ohne Ergebnis. Andrea Müller.
Ihre Aufgabe war, das Wahlrecht so zu reformieren, dass der Bundestag nicht immer größer wird. Überhang- und Ausgleichsmandate haben ihn aufgebläht. Seit der letzten Wahl sitzen 709 Abgeordnete im Parlament. Regulär wäre eine Größe von 598. Bundestagspräsident Schäuble hat vorgeschlagen, die Zahl der Wahlkreise zu verringern und damit die Zahl der direkt gewählten Abgeordneten. Bekommt eine Partei über die Direktmandate mehr Sitze, als ihr nach dem Wahlergebnis zustehen, sollen andere Parteien dafür nicht mehr in jedem Fall einen Ausgleich bekommen. Grüne, Linke und FDP kritisieren, der Plan nutze vor allem der Union. Protest kam aber auch aus der CDU. Abgeordnete befürchten, dass die Bürgernähe leidet, wenn die Wahlkreise größer werden. Bundestagspräsident Schäuble sieht nach dem Scheitern der Arbeitsgruppe nun die Fraktionen am Zug. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet, bittet er schriftlich darum, zeitnah eine Verständigung und eine Entscheidung herbeizuführen.
Nach dem verheerenden Zyklon in Mosambik haben Hilfsorganisationen eine große Impfkampagne begonnen, um die Ausbreitung der schweren Durchfallerkrankung Cholera einzudämmen. Leonie Mach.
Mit der Impfkampagne verstärken die Weltgesundheitsorganisation und UNICEF ihren Kampf gegen Cholera. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Erste Todesfälle wurden bestätigt. Die Zahl der Kranken ist mittlerweile auf über 1400 gestiegen. Sie werden in Notfallzentren behandelt. Nahezu 900.000 Menschen sollen nun durch die Schluckimpfung geschützt werden. Cholera wird durch verunreinigtes Wasser und Lebensmittel übertragen. Angesichts des stehenden Wassers und der überfüllten Notunterkünfte ist die Gefahr einer Ansteckung groß. Helfer klären die Menschen vor Ort über Vorsichtsmaßnahmen auf, verteilen Chlortabletten und versprühen Desinfektionsmittel. Gleichzeitig geht die Reparatur der Trinkwasserversorgung und der Sanitäranlagen weiter. All diese Maßnahmen sollen dazu beitragen, dass sich die Cholera nicht weiter ausbreitet. Mediziner warnen aber auch vor Malaria, Typhus und Masern. Besonders gefährdet sind die vielen chronisch unterernährten Menschen. Deshalb wird auch die Verteilung von Lebensmittelhilfen mit Hochdruck fortgesetzt. Mitarbeiter des Roten Kreuzes haben heute auch über 2000 Menschen in einer der entlegenen Regionen erreicht, die bislang auf Hilfe gewartet hatten.
Ein echtes Spektakel im Viertelfinale des DFB-Pokals bei der Begegnung zwischen Bayern München und Heidenheim. Am Ende siegte der Rekordmeister in Unterzahl mit 5:4 gegen den Zweitligisten. Die zweite Partie lautete Schalke gegen Werder Bremen. Stefan Kausen.
Werder Bremen steht wie vor 10 Jahren im Halbfinale des DFB-Pokals, als man dann auch den Pott gewann. Wie damals könnte es ein Halbfinale gegen den HSV geben. Davon träumten zumindest die 5000 Werder-Fans schon einmal in einem Lied hier auf Schalke. Sie träumten, weil Werder 2 Tore schoss, eines schöner als das andere. Milot Rashica aus 20 Metern und Davy Klaassen am Fünfer, wunderbar mit dem rechten Außenriss. Das war die Entscheidung Mitte der zweiten Halbzeit. Zuvor war Schalke besser, näher dran am 1:0. Aber Werder war effektiver und somit kassiert Huub Stevens nach 15 Siegen im Pokal als Trainer wieder einmal eine Niederlage.
Und nun der Blick auf den heutigen Börsentag aus Frankfurt, Viktor Goitka.
An der Börse war heute buchstäblich Musik drin. Viele Anleger schauten nochmal hin auf den Musikstreaming-Dienst Spotify. Vor genau einem Jahr ist der in New York an die Börse gegangen, damals große Hoffnungen. Inzwischen stimmten die Anleger aber eher Molltöne an, was Spotify angeht. Die Aktie liegt jetzt deutlich unter dem ersten Kurs vor einem Jahr von $165. Spotify hat nämlich Apple den Fedehandschuh hingeworfen. Der Tech-Gigant nehme Spotify gewissermaßen aus, so der Vorwurf. Denn wer die App von Spotify über den App Store von Apple runterlädt und dann ein Abo abschließt, der zahlt eine Gebühr. Und ein ganzer Batzen davon bleibt aber als Vermittlungsgebühr bei Apple hängen. Spotify sieht sich benachteiligt, denn Apple betreibt auch seinen eigenen Musikdienst, Apple Music, und macht damit Spotify Konkurrenz. Jetzt will Spotify seinen Dienst attraktiver machen, mit Podcasts zum Beispiel. Deswegen hat der Musikdienst 2 Produktionsfirmen gekauft. Und damit der Blick auf den Gesamtmarkt. Da kommen gute Nachrichten vom Handelsstreit. Zu 90% soll ein Deal zwischen Amerikanern und Chinesen ausverhandelt sein, berichtet die britische Finanzzeitung Financial Times. Die Ampeln in Sachen Handelsdeal stehen also auf grün und das färbt heute auch den DAX grün. Der deutsche Leitindex jagt über die Marke von 11.900 Punkten. Plus 1,7%, Jahreshöchststand bei 11.954 Punkten. Auch das Musik in den Ohren der Anleger.
Der Blick auf die Börse mit Viktor Goitker. Runde Geburtstage sind eigentlich ein Grund zum Feiern, zum Rückblick auf das Erreichte und zum Freuen auf die Zukunft. Doch wie häufig bei großen Feiern gibt es immer jemanden, der unzufrieden ist und die Stimmung droht zu vermiesen. Diese Rolle hat am 70. Geburtstag der NATO Donald Trump übernommen. Seit geraumer Zeit nörgelt er an der miesen Zahlungsmoral der Verbündeten und droht dem Verteidigungsbündnis gar mit Kündigung. Dennoch in dieser Woche in Washington die großen Feierlichkeiten zum 70. Geburtstag der NATO. Bettina Klein, heute gab es zunächst eine Rede von NATO-Generalsekretär Stoltenberg vor dem US-Kongress.
Genau, und wie berichtet, das war wirklich ein Novum, dass überhaupt ein Vertreter einer internationalen Organisation, nicht zu reden von der NATO, vor beiden Häusern des Kongress sprechen durfte. Das galt als ein starkes, überparteiliches Signal des Kongress zur Unterstützung der NATO. Und man muss wirklich auch sagen, es gab immer wieder fast nach jedem Absatz stehende Ovationen, auch anerkennende Rufe, also durchaus eine wohlwollende Unterstützung. Und natürlich war das ein Appell von Jens Stoltenberg. Wir brauchen die NATO, sie ist gut für Europa, aber eben auch für Nordamerika. Er hat das vielfach begründet, auch mit Blick in die Geschichte. Der Gedanke der Solidarität war ihm sehr wichtig, das Prinzip des Artikel 5. Er sagte, die NATO wurde gegründet mit dem klaren Ziel und der eisernen Verpflichtung, einander zu verteidigen. Alle für einen, einen für einer für alle. Das können wir jetzt kurz anhören.
They made a solemn promise. One for all and all for one.
Ja, soweit Jens Stoltenberg vor dem US-Kongress heute. Er nahm auch das Thema Lastenteilung auf und sagte, wir müssen, um stark zu bleiben, eine faire Allianz sein. In einer idealen Welt brauche man keine Verteidigungsausgaben, aber es ist nun mal keine ideale Welt. Die historischen Beispiele, Hitler hätte man nicht mit friedlichen Protesten besiegen können, Stalin nicht mit Worten und den Islamischen Staat auch nicht mit Dialog. Das war sein Werben eben auch für die Einsicht in die Notwendigkeit von Militärausgaben. Es gab auch hier und da ein paar kleine Spitzen gegen Donald Trump, so konnte man das zumindest verstehen, etwa wenn er davon sprach, die ultimative Art der Lastenteilung, das ist, dass wir zusammenstehen. Der Präsident hatte ja immer wieder mal Zweifel daran erkennen lassen, unter Hinweis auf die ungerecht verteilten Militärausgaben. Und er sagte zum Schluss dann, es sei gut, Freunde zu haben. Das war auch sein Schlusssatz, konnte man auch als eine kleine Stichelei ansehen.
Morgen, Frau Klein, am Donnerstag die eigentlichen Feierlichkeiten. Was ist da geplant? Wie geht es weiter?
Ja, es wird morgen das eigentliche reguläre Außenministertreffen hier geben und es findet eben statt in Washington, weil eben hier vor 70 Jahren der Nordatlantikvertrag unterzeichnet wurde. Es wird in etwa einer Stunde gegen Mitternacht deutscher Zeit hier erstmal eine Gedenkzeremonie geben, genau an dem Ort, wo damals 12 Nationen diesen Vertrag unterzeichnet haben. Der Vertrag wird dort auch eingeblendet zu sehen sein. Es wird kurze Ansprachen geben, eben auch nochmal vom NATO-Generalsekretär und vom amerikanischen Außenminister Mike Pompeo. Morgen dann das reguläre Treffen mit zwei Arbeitssitzungen. Zum einen geht es um die Beziehungen zu Russland und die Unterstützung, die man der Ukraine und Georgien angesichts der Schwarzmeerkrise doch geben möchte. Und dann zweites Thema, Antiterrorkampf und aber eben auch das Verhältnis zu China. Da will die NATO sich auch stärker engagieren.
Vielen Dank für die Information direkt aus Washington, Bettina Klein. Missachtung der Gewaltenteilung, Beeinflussung der Justiz, das sind nur einige der schweren Vorwürfe der EU-Kommission an die Adresse der nationalkonservativen Regierung in Polen. Zwei Vertragsverletzungsverfahren laufen deshalb bereits. Die Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes stehen noch aus. Doch Warschau zeigt sich von den Drohungen aus Brüssel bislang weitgehend unbeeindruckt. Heute nun hat die EU-Kommission ein neues Verfahren gegen Polen wegen systematischer politischer Einflussnahme der Regierung auf Richter eröffnet. Aus Brüssel Paul Vorreiter.
Bei diesem inzwischen dritten Vertragsverletzungsverfahren geht es um die neue Disziplinarordnung für Richter. Franz Timmermans, Vizepräsident der EU-Kommission, erklärte am Mittag, warum das Verfahren aus Sicht der Brüsseler Behörde notwendig geworden ist.
The main objective of this disciplinary regime is, as with the rest of the judicial reform,
to systematically subject judges to the political control of the executive.
Hauptziel dieser Disziplinarordnung ist es, wie auch beim Rest der Justizreform, Richter der politischen Kontrolle zu unterwerfen. Wir wissen, dass disziplinarisch vorgegangen wurde gegen Richter, die sich öffentlich zur Justizreform geäußert haben, gegen Richter, die Fragen an den Europäischen Gerichtshof gerichtet haben. Diese Disziplinarverfahren haben einen Abschreckungseffekt und das ist mit der richterlichen Unabhängigkeit unvereinbar, wie sie der Europäische Gerichtshof auslegt.
This is incompatible with the requirements of judicial independence as detailed by the European Court of Justice.
Das neue Disziplinarverfahren erlaubt es, gegen Richter an ordentlichen Gerichten zu ermitteln und sie gegebenenfalls zu bestrafen wegen des Inhalts ihrer Entscheidungen. Die Vorwürfe zu überprüfen liegt in der Hand der Disziplinarkammer des obersten Gerichts. Das Problem dabei, es ist aus Sicht der Kommission nicht sichergestellt, dass diese Kammer unabhängig und unparteilich ist. Denn in der Kammer sitzen nur noch neu gewählte Richter, die vom Landesrichterrat zusammengesetzt wurden und der wird vom polnischen Parlament gewählt. Dort hat die rechtskonservative PiS-Partei die absolute Mehrheit. Auch könnten beschuldigte Richter während des Verfahrens einen schweren Stand haben. Die neue Regelung garantiere nicht, dass die Sachen innerhalb einer angemessenen Frist bearbeitet werden. Mit Hilfe von Disziplinarbeauftragten könnten die Fälle sogar dauerhaft in der Warteschleife gehalten werden, falls Justizminister und Präsident den nötigen Druck ausüben. Denn sie ernennen die Disziplinarbeauftragten. Und noch ein drittes Manko sieht die EU-Kommission. Weil die Disziplinarordnung die Richter aufgrund inhaltlicher Entscheidungen sanktioniert, könnten die Richter eingeschüchtert sein, sich nicht mehr trauen, Fragen an den Europäischen Gerichtshof zu stellen. Und damit sei ein Fundament der EU-Rechtsordnung in Gefahr. Weil die Sache so dringlich ist, hat die Kommission ein Aufforderungsschreiben aufgesetzt. Die polnische Regierung hat 2 Monate lang Zeit, um darauf zu antworten. Im Zusammenhang mit der Justizreform eröffnete die EU-Kommission noch 2 weitere Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen. So kritisierte Brüssel unter anderem die Bestimmungen, mit denen die obersten Richter auf irreguläre Weise in den Ruhestand geschickt werden sollen. Und dann wäre noch das anhängige Artikel 7-Verfahren. Das könnte zum Stimmentzug Polens führen, einem drastischen, aber bislang unrealistischen Schritt, weil er einstimmig im Rat gefasst werden müsste. Polen kann sich unter den EU-Mitgliedsländern allerdings auf das Veto Ungarns verlassen, den Bruder im Geiste aus politischer Sicht. Das Europaparlament hatte gegen Ungarn ebenso ein Verfahren angestoßen, weil es Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte in dem Land bedroht sieht. Ein Problem, das auch eine Debatte in Gang setzte, wie bereits frühzeitig Entwicklungen wie in Polen und Ungarn gestoppt werden können. Die EU-Kommission will Reformvorschläge im Juni präsentieren.
Für den Deutschlandfunk aus Brüssel unser Korrespondent Paul Vorreiter. Alle taktischen Manöver und politischen Finten brachten die Bevölkerung in Algerien nicht zur Ruhe. Die Menschen gingen weiter auf die Straße und forderten den sofortigen Rücktritt von Präsident Bouteflika. Nun, nach seinem Abschied von der Macht, nach über 20 Jahren, feierte die Opposition das Ende einer Ära, die das Land zuletzt lähmte. Allerdings, ob der Rückzug Bouteflikas tatsächlich ein Neubeginn für Algerien bedeutet, bleibt abzuwarten. Hinter den Kulissen tobt ein Machtkampf zwischen Militärs, Politikern, Geheimdienstlern und reichen Geschäftsleuten. Jens Borchers.
Zumindest eins ist klar in Algerien. In den kommenden 3 Monaten wird die Regierung am Ruder sein, die noch schnell im Namen Abdelaziz Bouteflikas ernannt worden war. Am vergangenen Sonntag erst hatte man die Kabinettsliste veröffentlicht. Premierminister wurde der bisherige Innenminister Noureddin Bedoui. Wenn jetzt der Vorsitzende des Nationalrates, wie vorgesehen, die Amtsgeschäfte übernimmt, dann kann er diese Regierung nicht verändern. Bisher ist der 77-jährige Abdelkader Ben Salah der Vorsitzende des Nationalrates, also des Oberhauses im algerischen Parlament. Der Mann hat dieses Amt seit 17 Jahren und er ist ein alter Weggefährte Abdelaziz Bouteflikas. Wenn er Interimspräsident wird, muss er dafür sorgen, dass innerhalb von 90 Tagen ein neuer Präsident gewählt wird. Das schreibt die Verfassung vor. Aber alle werden zunächst einmal gespannt auf den kommenden Freitag schauen. Wohl niemand rechnet damit, dass die Massendemonstrationen aufhören. Am vergangenen Freitag, als wieder Hunderttausende auf den Straßen waren, hatten viele nicht nur den Rücktritt Bouteflikas gefordert. Bouteflika, du wirst gehen, hatten sie skandiert, und nimm Gayed Salah mit. Ahmed Gayed Salah ist seit 7 Jahren Armeechef des Landes, berufen von Abdelaziz Bouteflika. Er hatte Bouteflika gestern zum Rückzug gedrängt, aber viele Algerier zählen den Armeechef eindeutig zum System, gegen das sie so anhaltend und in Massen protestieren. Gleichzeitig gilt die Armee als die mächtigste Institution im Land. Der Algerien-Experte am Genfer Institut für Studien in der arabischen Welt, Hassani Abidi, sieht die Lage so. Jetzt stehen sich Protestbewegung und Armee gegenüber. Die Armee hat zurzeit kein Mittel gegen den Protest. Und sie ist weder gewöhnt, durch eine delikate Übergangsphase zu führen, noch ist sie dafür ausgebildet. Deshalb ist fraglich, wer in dieser Übergangsphase vermitteln könnte. Da sind nach wie vor die Kräfte des alten Regimes, die an vielen Schaltstellen der Macht sitzen. Und da sind die Menschenmassen, die den kompletten Rückzug eben dieser Leute fordern. Die Straße, sagt Algerien-Experte Abidi, ist zum entscheidenden Machtfaktor in Algerien geworden. Wir sehen den Aufstieg einer neuen Mittelklasse, einer Zivilgesellschaft, die eine entscheidende Rolle in dieser Übergangsphase spielen will.
Jens Borchers zur Situation in Algerien nach dem Rücktritt des Präsidenten. Darf ein Bundesbürger, der im Ausland für die Terrormiliz IS gekämpft hat, die Scharia und nicht das Grundgesetz als Rechtsgrundlage anerkennt, deutscher Staatsbürger bleiben? Über diese Frage gab es lange Meinungsverschiedenheiten innerhalb des Regierungslagers. Nun gibt es eine Einigung, die Staatsbürgerschaft darf entzogen werden, allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen. Katharina Hamberger mit den Einzelheiten.
Von reiner Kosmetik, von Schaufensterpolitik und weißer Salbe spricht die Opposition. So sagte die Sprecherin für Migration und Integration der Grünen, Phyllis Polat, statt echte Lösungen für den Umgang mit der Rückkehr von IS-Anhängerinnen und Anhängern zu bieten, werde hier nur eine gefährliche Scheinlösung präsentiert, die in der Umsetzung mehr Unsicherheiten schaffen werde, so Polat. Auch FDP-Innenpolitiker Konstantin Kuhle kritisiert den Gesetzentwurf.
Kann man machen, kann man ergänzen, wird aber in der Sache nichts ändern und deswegen lenkt das ab von dem tatsächlichen Problem,
sagte Kuhle dem SWR. Tatsächlich werden diejenigen, die die deutsche und eine weitere Staatsbürgerschaft besitzen und in den vergangenen Jahren für den IS gekämpft und gemordet haben, von der geplanten Änderung des Staatsbürgerschaftsgesetzes nicht mehr betroffen sein. Denn rückwirkend gilt diese nicht, sondern erst dann, wenn der Gesetzentwurf in Kraft tritt. Auch dann geht das Bundesinnenministerium von einer Zahl im einstellig bis niedrig zweistelligen Bereich aus. Denn für den Verlust der Staatsbürgerschaft, wie sie der Gesetzentwurf vorsieht, müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein. So muss nachgewiesen werden, dass sich jemand konkret an Kampfhandlungen einer Terrormiliz im Ausland beteiligt. Dazu werte man sämtliche Erkenntnisse der Sicherheitsbehörden im In- und Ausland aus, so der Sprecher des Innenministeriums Sören Schmidt.
Des Weiteren wird auf Erkenntnisse auf strafrechtlichen Ermittlungsverfahren zugegriffen. Videoaufnahmen, Zeugenaussagen wären auch genauso als Beweismittel geeignet. Im Übrigen kommt es auch da wieder auf die Umstände des Einzelfalls an.
So Schmidt. Betroffen von einem Verlust der deutschen Staatsbürgerschaft können auch nur Menschen mit einer doppelten Staatsbürgerschaft sein. Denn Artikel 16 des Grundgesetzes gibt vor, dass die deutsche Staatsbürgerschaft nicht entzogen werden kann und der Verlust nur im Ausnahmefall möglich ist. Nämlich dann, wenn der Betroffene dadurch nicht staatenlos wird. Was aber, wenn auch der Verlust der weiteren Staatsbürgerschaft etwa durch ein ähnliches Gesetz droht?
Das ist dann ein Problem, das sich im Einzelfall durchaus tatsächlich stellen kann. Aber ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass wir da ein Windhundverfahren oder etwas Ähnliches sehen, sondern ich glaube eher, dass zu dem Zeitpunkt, zu dem dieses Entzugsverfahren dann in Frage kommt, auch klar ist, wie sozusagen die Erkenntnisse zu der betroffenen Person sind.
So Innenministeriumssprecher Schmidt. SPD und Union hatten sich erst nach langem Ringen auf diesen Entwurf zur Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes geeinigt. Heute Abend will die Große Koalition versuchen, bei mindestens zwei weiteren Vorhaben zusammenzukommen. So gibt es Streit über das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das schon vor zwei Wochen in den Bundestag eingebracht werden sollte. Vor allem über das damit verknüpfte Gesetz über Duldung bei Ausbildung und Beschäftigung. Darin enthalten eine Regelung, mit der Menschen mit einer Duldung unter bestimmten Voraussetzungen ein weiterer Aufenthalt von 30 Monaten ermöglicht wird, wenn er oder sie eine Beschäftigung hat und den Lebensunterhalt selbst sichern kann. Unionsinnenpolitiker sahen dies bislang kritisch. Laut dpa liegt jedoch ein Kompromissvorschlag der Union auf dem Tisch, der sogar eine Altfallregelung für Geduldete vorsieht, die in den Jahren zwischen 2015 und 2017 nach Deutschland eingereist sind, was über die bisherige vom Kabinett verabschiedete Regelung hinausginge. Im Gegenzug scheint die Union auf ein Entgegenkommen der SPD bei Verschärfungen im Ausweisungs- und im Abschieberecht zu hoffen, die Bundesinnenminister Seehofer unter dem Titel »Geordnete Rückkehrgesetz« vorgelegt hat.
Katharina Hamberger und nun wie immer an dieser Stelle die Presseschau, heute mit Tobias Zien aus unserer Nachrichtenredaktion.
Die Zeitungskommentatoren beschäftigen sich vor allem mit dem 70. Geburtstag des Verteidigungsbündnisses NATO. Wofür steht der Club und wer trägt welche Last? Fragt die Süddeutsche Zeitung. Zum 70. Geburtstag der NATO wird um dieses Glaubensbekenntnis gerungen wie selten zuvor. Der Streit ist so furios, dass die Jubiläumsfeier ohne die Staats- und Regierungschefs der Mitglieder abgehalten wird. Besser, man lässt sie nicht aufeinander los. Mission Grip nennt man den Zustand beim Militär, die schleichende Zersetzung von Moral und Auftrag. Sie ist der Anfang vom Ende. Die Volksstimme aus Magdeburg schreibt: Zum 70. NATO-Jahrestag sieht sich Deutschland vom Bündnis als Problembär in die Ecke gestellt. Weil es nicht die geforderten 2% des jährlichen Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung ausgeben will. Richtig ist, dass diese Zahl bei 1,3% liegt und nur langsam steigt. Nun verbirgt sich aber hinter der abstrakten Prozentabgabe ein aktueller Wehretat von 43,2 Milliarden Euro. Zum Vergleich: So viel geben Italien, Spanien und Polen zusammen für Verteidigung aus. Die Stuttgarter Zeitung ist folgender Meinung: Das Geburtstagskind ist in Deutschland schlecht gelitten. Die meisten Politiker und Bürger nehmen zu wenig zur Kenntnis, dass die Bedrohung unseres Lebensmodells nicht ein Szenario von gestern ist, sondern hochaktuell. Die NATO ist daher heute gerade für die Deutschen genauso wichtig wie vor Jahrzehnten. Ihr Wert unbezahlbar. Der Mannheimer Morgen notiert: Wegen der Wutanfälle des US-Präsidenten steht zwar der deutsche Verteidigungshaushalt im Fokus der Diskussion rund um den Jubiläumstag. Das eigentliche Thema müsste aber lauten: Wenn die alte NATO dahin zieht, wie kann Sicherheit in Europa anders und besser organisiert werden? Die neue Osnabrücker Zeitung blickt auf den Beschluss des Bundeskabinetts, wonach die Nutzung von Elektro-Tretrollern auf öffentlichen Straßen künftig erlaubt sein soll. Elektro-Tretroller sind ein umweltfreundliches Fortbewegungsmittel, aber mit einer zugelassenen Leistung von bis zu 20 Stundenkilometern sind sie kein Kinderspielzeug. Unfallforscher sehen es zu Recht kritisch, die Roller auf Gehwegen zu erlauben. Dort laufen Fußgänger und unter ihnen befinden sich auch Kinder und Senioren. Die Freie Presse aus Chemnitz kommentiert: Wenn es nach dem Willen der Bundesregierung geht, sollten die Elektro-Tretroller hauptsächlich auf den Gehwegen unterwegs sein. Das Problem ist, die Infrastruktur im immer schneller werdenden teilnehmenden Deutschland hinkt dramatisch hinterher.
Der Blick in die Kommentarspalten der Zeitungskollegen. Vielen Dank, Tobias Zien aus unserer Nachrichtenredaktion. Und damit sind wir auch am Ende dieser Sendung. Der neue Tag beginnt nach den Nachrichten um 0 Uhr hier im Deutschlandfunk mit unserer Kultursendung Fazit. Für Ihr Interesse dankt Stefan Heinlein. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend oder eine geruhsame Nacht.